Domradio Podcast. Hören und sehen Sie Domradio wo und wann Sie wollen. Mit den Domradio Podcasts können Sie sich Ihr Programm selber zusammenstellen. Einfach im Internet unter domradio.de auf unser Podcast-Angebot klicken und die Lieblingssendung abonnieren. Domradio, wo und wann Sie wollen.
90% der Einwohner Indonesiens sind Muslime. Das ostasiatische Land hat damit die größte muslimische Bevölkerung der Welt. Der Staat verspricht Religionsfreiheit, aber in jüngster Zeit kam es immer wieder zu gewaltsamen Zusammenstößen, darunter Brandanschläge auf Kirchen, willkürliche Schließungen von Gotteshäusern oder Übergriffe auf Gläubige. Die Religionsfreiheit sei in dem südostasiatischen Land in akuter Gefahr. Davor warnen Menschenrechtler und Beobachter immer wieder. Wir sprechen in dieser Sendung über die Hintergründe und sind mit Reportagen vor Ort. Sprengstoff Religion, indonesische Christen in Gefahr. Das ist unser Thema heute in Domradio weltweit. Ich heiße Stefanie Gebert und Sie herzlich willkommen. Christen leben in vielen Ländern gefährlich. Laut Weltverfolgungsindex des christlichen Hilfswerks Open Doors ist die Situation in Nordkorea und in vielen islamisch geprägten Ländern des Nahen und Mittleren Ostens besonders kritisch. Auch in Indonesien, dem Land mit der weltweit größten islamischen Bevölkerung, brechen immer wieder religiös motivierte Unruhen aus. Rund 8% der fast 240 Millionen Einwohner sind Christen und Spannungen zwischen den Religionen sind auch hier durchaus an der Tagesordnung. Und doch lässt sich die Situation der Christen in Indonesien nicht ohne weiteres mit der ihrer Glaubensbrüder in vielen Teilen der arabischen Welt vergleichen. Warum? Das erklären Thomas Latschan und Simone Utler.
Es ist Sonntagvormittag in Bogor, einer kleinen Stadt in Westjava. Rund 200 Mitglieder der christlichen Taman Yasmin Church haben sich wie jeden Sonntag zum Gottesdienst versammelt. Doch die Gläubigen sitzen nicht etwa in ihrer Kirche, sondern beten und singen mitten auf einem Bürgersteig. Dort sitzen sie auf Plastikhockern in der sengenden Sonne und lauschen der Predigt ihres Pfarrers, der mit einem Mikrofon gegen den vorbeirauschenden Straßenlärm ankämpft.
Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya.
Nur wenige Meter weiter steht die Kirche der Gemeinde, ein fast fertiggestellter Neubau. Doch den Gläubigen ist der Zutritt offiziell verboten und das schon seit Jahren.
We got the permit officially in 2006.
Wir haben schon 2006 eine offizielle Baugenehmigung bekommen. Aber als der Bürgermeister von Bogor sich 2 Jahre später zur Wiederwahl stellen wollte, hat er die Genehmigung einfach ausgesetzt.
In that time he suspended.
Erklärt Bonas Sigalinging, der Gemeindesprecher. Der Bürgermeister habe einfach eine Verordnung erlassen, nach der keine Kirchen in Straßen mit islamischen Namen mehr gebaut werden dürften und so den Bau der Yasmin Church gestoppt. Bonas Sigalinging zufolge auf Druck von außen.
We are dealing with this small fundamentalist Islam.
Wir haben es hier mit einer kleinen Gruppe islamischer Fundamentalisten zu tun, die den Bürgermeister von Bogor stützen. Und unglücklicherweise hört er auf sie.
Um gegen die Kirchenschließung zu protestieren, halten die Gemeindemitglieder seitdem jeden Sonntag ihren Gottesdienst auf der Straße ab. Umringt und geschützt von Polizeikräften. Denn die Mitglieder der Yasmin Church seien schon mehrfach von Extremisten bedroht worden. Davon lasse sich die Gemeinde jedoch nicht einschüchtern, sagt Sigalinging.
Das ist unser Weg, die Welt wissen zu lassen, dass es hier Diskriminierung gibt. Der Bürgermeister von Bogor hat uns wiederholt aufgefordert und schon fast genötigt, einen Versammlungsraum nicht weit von hier für unsere Gottesdienste zu nutzen. Aber das wollen wir nicht. Wir haben das Gefühl, wenn wir das einmal annehmen, ist das Thema erledigt. Und der Bürgermeister wird behaupten können, es gibt kein Problem und auch keine Diskriminierung.
Spannungen wie diese sind im Vielvölkerstaat Indonesien keine Seltenheit. Immer mal wieder werden christliche Gotteshäuser angezündet. Im September 2011 sprengte sich ein Selbstmordattentäter vor einer Kirche in Solo in die Luft, tötete 2 Menschen und verletzte weitere 27 schwer. Seit Ende der Suharto-Diktatur 1998 hätten diese Spannungen zugenommen, konstatiert auch Pater Franz Magnus Susseno. Dennoch zeichnet er ein differenzierteres Bild.
Einerseits benutzen islamische extreme Gruppen die demokratische Freiheit, um an die Öffentlichkeit zu treten und Es besteht der Eindruck, glaube ich, zu Recht, dass die Intoleranz an der Basis zunimmt. Umgekehrt gibt es aber eben auch eine ganz positive Entwicklung, nämlich dass in den letzten 15 Jahren sich die Beziehung zwischen Christen und Muslimen substanziell verbessert haben.
Der deutsche Jesuit kam vor mehr als 40 Jahren als Missionar nach Indonesien. Heute ist er Rektor der Katholischen Hochschule Jakarta und so etwas wie das Oberhaupt der Katholiken im Land. Pater Magnus Suseno engagiert sich stark im interreligiösen Dialog. Gerade zu den beiden großen muslimischen Massenorganisationen des Landes, zur liberalen Nahdlatul Ulama und der etwas konservativeren Muhammadiyah, sei das Verhältnis entspannter als je zuvor.
Ich habe auch Erfahrungen gemacht, dass wir einmal mit dem Habib Rijik gesprochen haben. Habib Rijik ist der Chef der Islamischen Verteidigungsfront, FPI. Das sind echt die islamischen Schläger. Man darf es nicht übertreiben, aber wir können mit diesen Leuten durchaus reden.
Das entspannte Verhältnis gelte aber vor allem für die katholischen Christen, räumt Pater Magnus Suseno ein. Die Protestanten hätten es da durchaus schwieriger.
Protestantische Gruppen haben manchmal das Problem, dass die ja in Indonesien furchtbar gespalten sind, dass daher schon in einer kleinen Stadt oder in einem Bezirk, einer Großstadt, eine ganze Reihe protestantischer Kirchen existieren. Aber da muss jetzt noch eine neue her für eine Gruppe, die in keine dieser protestantischen Kirchen gehen kann. Wie kann man das einer normalen muslimischen Bevölkerung klar machen?
Insbesondere dann, wenn es plötzlich in einigen Gegenden mit muslimischer Bevölkerungsmehrheit mehr Kirchen als Moscheen gibt. In Indonesien tummeln sich weit über 80 Pentekostalkirchen. Auch die Taman Yasmin Church in Bogor gehört zu ihnen. Diese sogenannten charismatisch-christlichen Kirchen sind die am schnellsten wachsenden Glaubensgemeinschaften des Landes, erklärt der Religionsforscher Martin Tahun.
Man kann das gleiche Phänomen in ganz Indonesien beobachten. In Surabaya etwa gibt es eine Versammlungskirche, zu der jeden Sonntag mehr als 10.000 Menschen zusammenkommen. Vor 20 Jahren hat es so etwas noch nicht gegeben.
Tahun forscht am Zentrum für religiöse Studien der Gajah Mada-Universität von Yogyakarta über die Ausbreitung der charismatischen Kirchen in seinem Land. Ihm zufolge haben sich diese Kirchen erst seit dem Sturz der Suharto-Diktatur 98 rasend schnell ausbreiten können. Auch weil die Christen in Indonesien ihrer eigentlichen Gemeinde deutlich weniger treu sind als in anderen Ländern.
Viele Gläubige in Indonesien wandern von einer Pentekostalkirche zur anderen. Also gibt es immer mal wieder boomende charismatische Gemeinden, wo dann Zehntausende Gläubige hingehen, während andere Gemeinden stagnieren. Aber sie wechseln dann ihre Glaubensgemeinschaft nicht für immer, sondern kehren wieder in ihre alte Gemeinde zurück.
Auch für Franz Magnus Suseno ist die Flut verschiedenster Pentekostalkirchen für die gewachsenen Spannungen zwischen Muslimen und Christen mitverantwortlich. Die katholischen Christen, relativiert der Jesuitenpater jedoch, leiden darunter höchstens indirekt.
Wir Katholiken haben es da einfacher, weil wir nur eine Kirche haben und wir bauen keine Kirchen, die nicht pastoral gut geplant sind und wo man nicht sogar eigentlich Hardline-Muslimen erklären kann, dass wir hier eine Kirche brauchen.
Trotz immer wieder auftretender Spannungen hält Pater Magnus Suseno die Situation der Christen in Indonesien für ausgesprochen gut. Was auch daran liegen könnte, dass Indonesien zwar das Land mit der größten muslimischen Bevölkerung der Welt ist, dennoch ist der Islam hier keine Staatsreligion. Vielmehr sind Islam, Christentum, Hinduismus, Buddhismus und Konfuzianismus gleichberechtigt in der Verfassung des Landes festgeschrieben.
Ich bin sicher, dass mindestens 95% aller christlicher Gemeinden völlig ungehindert ihren Gottesdienst haben und auch sonst nicht behindert werden. Und zwar in einer Weise, die sie in keinem anderen islamischen Mehrheitsland haben. Indonesien ist Religionswechsel völlig frei. Es werden also Muslime getauft. Wir Christen verlieren auch viele, vor allem durch Mischehen. Aber das haben sie ja in keinem anderen islamischen Land. Also, dass wir Schwierigkeiten haben, stimmt, aber doch auf einer Ebene, die im Wesentlichen schon sehr gut ist.
Und über diese Ebene, die die Beziehung zwischen Christen und Muslimen prägt, sprechen wir gleich nochmal ausführlich. Wir schauen in der Sendung Domradio weltweit heute auf die Situation von Christen in Indonesien. Ein Beitrag war das von Thomas Latschan und Simone Utler. Es wurden Kirchen niedergebrannt und Gläubige wegen angeblicher Blasphemie zu Haftstrafen verurteilt. Das sind die negativen Schlagzeilen, die uns immer wieder auch aus Indonesien erreichen. Die christliche Minderheit macht insgesamt rund 8% der Bevölkerung des ostasiatischen Landes aus. Die große Mehrheit der Bürger gehört dem muslimischen Glauben an. Und wir haben gerade gehört, es gibt auch den Willen eines friedlichen Miteinanders von Christen und Muslimen gleichermaßen. Christoph Uhle ist gerade aus Indonesien zurückgekehrt. Er war als Entwicklungshelfer für Miserio vor Ort. Ich grüße Sie.
Guten Tag, Frau Gebert.
Wie haben Sie die Situation, jetzt sind Sie ja gerade zurück, zwischen Muslimen und Christen empfunden?
Die Situation ist im Großen und Ganzen ausgesprochen gut. Es ist ein friedliches Mit- und Nebeneinander. Ich sage bewusst Mit- und Nebeneinander. Ich empfinde die Gesellschaft als segmentiert und es ist in weiten Bereichen ein Nebeneinander, wo die sozialen Netzwerke nebeneinander herbestehen und nicht immer miteinander kommunizieren oder zusammenleben.
Jetzt ist die Religionsfreiheit in der Verfassung festgeschrieben. Dennoch gab es Verhaftungen und Rechtsurteile wegen angeblicher Blasphemie. Wie erklären Sie sich das? Wie passt das zusammen?
Religionsfreiheit, ja, nicht unbedingt in unserem Verständnis, sondern Leben per se in Indonesien ist religiös. Man ist religiös und man ist staatlich anerkannten Religionen anhängig. Das sind 6 Hauptreligionen. Als Anhänger dieser Hauptreligion erlebt man eine gewisse Freiheit. Als Anhänger von Minderheitsreligionen, wie zum Beispiel noch Naturreligionen, die geduldet werden, aber nicht staatlich anerkannt sind, ist man gegebenenfalls auch strafrechtlicher Verfolgung ausgesetzt.
Es gibt aber Übergriffe auf christliche Kirchen zum Beispiel, oder die hat es zumindest gegeben. Ja. Welche Motivation steckt da dahinter?
Wie vorhin schon gesagt, es ist zu großen Teilen ein friedliches Neben- und Miteinander. Zum Teil werden aber auch die gesellschaftlichen Spannungen bewusst provoziert und ausgenutzt von häufig mit wirtschaftlichen Interessen im Hintergrund, wo Wirtschaftseliten oder auch Militär versuchen, unterschiedliche Religionsgruppen gegeneinander aufzustacheln, auszuspielen, um wirtschaftlichen Profit daraus zu ziehen. Das ist die eine Motivation. Die andere Motivation ist, dass es auf allen Seiten durchaus eben auch fundamentale Bewegungen gibt, die es mit der religiösen Toleranz leider nicht so ernst nehmen. Das geht in erster Linie ja von radikaleren muslimischen Gruppen aus, zum Teil auch staatlich unterstützt oder gelenkt.
Seit Ende der 90er Jahre erlebt Indonesien ja so eine Art Öffnung und demokratische Reformen, eine Demokratisierung. Steht diese Radikalisierung dieser Kräfte, von denen Sie gerade gesprochen haben, steht die damit in Verbindung?
Ich glaube, das kann man schon sagen, ja. Religion hat ja häufig was Identitätsstiftendes und ist so eine gewisse Antwort als auf eine Auflösung sozialer Netzwerke, als eine Antwort auf sozialen Umbruch und Modernisierung zu sehen. Dieser Umbruch schafft Freiräume für, ich sage mal, liberale Kräfte, schafft aber eben auch Freiräume für fundamentalere Kräfte.
Wieso wird von staatlicher Seite da so wenig getan gegen?
Eine der aktiveren, fundamentalistischeren Strömungen ist tatsächlich von der indonesischen Regierung ins Leben gerufen worden, die versucht hat, gegenüber fundamentalen privaten Strömungen einfach Einfluss zu gewinnen und den Anhänger abzuziehen. Und ich sage mal so ein bisschen nach dem Motto, die Geister, die ich rief, werde ich jetzt nicht mehr los.
Mhm. Wer müsste denn in Indonesien vor allem in die Pflicht genommen werden, um diese radikalen Kräfte einzudämmen? Sind das die Regierungen oder ist es die Regierung oder vielleicht auch die islamischen Geistlichen, die anderen, die dazu wenig erklären, dass ja eigentlich die Heilige Schrift des Islams keine Rechtfertigung für die Verfolgung Andersgläubiger enthält?
Diese Erklärung von islamisch-geistlichen kommen immer wieder. Ich sehe tatsächlich mehr die Regierung und den Rechtsstaat oder Indonesien als Rechtsstaat in der Pflicht. Und auch der Präsident gefragt, ein Machtwort zu sprechen.
Was kann jetzt eine christliche Hilfsorganisation wie Miserio vor Ort vielleicht ganz konkret für die Religionsfreiheit in Indonesien tun?
Miserio ist aktiv. mit unterstützt mehrere Partner, die den interreligiösen Dialog fördern. Da gibt es unterschiedliche Programme, zum Beispiel ein großer Partner in Westjava führt unterschiedliche Infrastrukturprojekte durch in stark muslimisch oder hauptsächlich muslimischen Gebieten und fördert ganz massiv die Zusammenarbeit zwischen Kiais und der Kirche, zwischen den muslimisch-geistlichen und der Kirche und versucht eben in der gemeinsamen Zusammenarbeit beim Aufbau der Infrastruktur interreligiösen Dialog zu fördern.
Sagt Christoph Uhle von der Hilfsorganisation Miserior. Er ist gerade aus Indonesien zurückgekehrt und wir werden gleich nochmal ausführlich von seiner Arbeit dort berichten, hier in Domradio weltweit zum Thema Sprengstoff Religion, indonesische Christen in Gefahr. Das Verhältnis zwischen den Religionen in Indonesien ist seit jeher von Toleranz geprägt. In jüngster Zeit sorgt jedoch eine schleichende Islamisierung in Indonesien für Spannungen innerhalb der Gesellschaft und für Besorgnis bei den religiösen Minderheiten, zum Beispiel der Christen. Zwar ist Indonesien das bevölkerungsreichste muslimische Land, nicht aber ein islamischer Staat. Alexander Flohr ist Sprecher der Organisation Watch Indonesia. Schönen guten Tag.
Schönen guten Tag.
Was sind das denn genau für Gruppierungen, wenn wir von Übergriffen auf Nichtmuslimen immer wieder hören und die Schlagzeilen, die bis nach Deutschland schwappen? Was sind das für Gruppierungen, die sich da versuchen, gegen Christen in Stellung zu bringen?
Ja, zunächst mal müssen wir, den Begriff Islamisierung ein bisschen relativieren. Wir sprechen, glaube ich, von verschiedenen Strömungen, die in Indonesien gleichzeitig ineinandergreifend miteinander stattfinden.
Ohne dass sie miteinander zu tun haben?
Nee, die bedingen sich gegenseitig. Mhm. Ja. Ich komme gleich darauf zurück. Ich sehe, ja, in der Tat, es gibt eine Islamisierung, es gibt aber auch innerhalb des Islam einfach, was die Leute es nennen, eine Arabisierung. Und es gibt generell eine stärkere Hinwendung zur Religion. Das heißt, das ist also nicht jetzt nur auf den Islam bezogen, sondern auch bei Christen, auch bei Hindus merkt man, dass eine stärkere Fokussierung auf Religion, vor allen Dingen auf das sogenannte richtige Ausleben dieser Religion in zunehmendem Maße stattfindet. Das heißt, man konzentriert sich mehr auf die Erfüllung bestimmter Rituale. Es ist jetzt wichtiger, auch für Christen am Sonntag in den Gottesdienst zu gehen, als es vielleicht irgendwie noch vor 10 Jahren war. Und entsprechende Tendenzen werden dann eben von islamischer Seite eben auch gespiegelt. Die Frage, was da Ursache und was da Wirkung ist, ist da also relativ schwierig. Mhm. Zum Zweiten, wenn ich sage Arabisierung des Islam, dann ist es eine Tendenz, die eben den bisher relativ toleranten, weltoffenen Islam, für den Indonesien bekannt war, immer mehr an bestimmten Riten arabischer Herkunft ausrichtet.
Was sind das für Riten?
Zum Beispiel die Frage, ob Frauen ein Kopftuch tragen, zum Beispiel die Frage, ob 5-mal am Tag gebetet wird, zum Beispiel die Wichtigkeit, ob das Essen halal ist, im islamischen Sinne rein, die Frage, ob man nach Mekka pilgert und dergleichen mehr. Ja?
Mhm.
Und es gibt dann aufgesetzt auf diese Bewegung gewisse radikale Gruppen, die, ich sag's mal mit aller Vorsicht, deren religiöses Fundament äußerst zweifelhaft ist. Also das sind bestimmt nicht die frommsten Muslime, die am besten die Religion verstanden haben, sondern es sind eigentlich mehr radikale Schlägertruppen, die in diesem Falle eben im Namen des Islam auftreten. Und das sind diejenigen, die am meisten für direkte Übergriffe auf religiöse Minderheiten wie Ahmadiyya, wie Schiiten, wie andere Abtrünnige Lehrmeinungen des Islam und natürlich auch gegenüber Christen auffällig werden.
Haben die denn regen Zulauf oder sind das einzelne versprengte Gruppen?
Es sind regen Zulauf kann man nicht sagen. Sie sind innerhalb Indonesiens nach wie vor eine verdammt kleine Minderheit. Ich sag mal, vielleicht Zahlen zahlenmäßig in der Relation nicht wesentlich mehr als irgendwelche Neonazis oder gewaltbereite Gruppen in europäischen Ländern. Aber sie sind natürlich eine Lautstärke und eine lautstarke Minderheit, die es auch durchaus versteht, alle Medienregister zu ziehen und von sich reden macht. Und von Seiten der Regierung, von Seiten der Medien scheint mir da manchmal auch die Zurückhaltung etwas zu groß zu sein, sich mal mit klaren Worten, mit klaren Äußerungen gegen diese Gruppen zu stellen, auch von den islamischen Mehrheitsfraktionen, also wie Muhammadiyah und NU, das sind zwei 30 und 40 Millionen starke muslimische Vereinigungen, eher toleranter Art, fehlen da die klaren Abgrenzungen, dass wir mit diesen Gruppen nichts zu tun haben wollen. Und von den Medien zum Beispiel werden diese Leute relativ häufig zu irgendwelchen Talkshows, zu Interviews eingeladen, anstatt sie einfach in die Ecke der Nichtachtung zu stellen. Und das verschafft ihnen natürlich eine gewisse Popularität, die wiederum aller mindestens zu dieser vorhin genannten Arabisierung der Mehrheitsgesellschaft beiträgt.
Mhm. Wir haben gerade gehört in Beiträgen und auch in verschiedenen Interviews, dass diese Gewaltbereitschaft auch durchaus provoziert wird durch zahlreiche Kirchenbauten der Pfingstbewegung, wenn wir auf die Verfolgung von Christen genauer schauen. Würden Sie das auch bestätigen, dass da einfach zu viele Kirchenbauten zu wild gebaut werden, teilweise Städte entstehen, wo es mehr Kirchen gibt als muslimische Häuser und dass deshalb das ein bisschen auch provoziert?
Provokationen finden statt, namentlich tatsächlich auch von Pfingstgemeinden amerikanischer Herkunft, die, ich habe es vorhin ja schon angedeutet, radikale religiöse Lehrmeinungen sind nicht das Monopol der Muslime, sondern gerade auch diese amerikanischen Pfingstkirchen sind ja manchmal nicht gerade zurückhaltend. Dennoch jetzt von einer Zupflasterung mit Kirchen zu sprechen in den Städten, das halte ich für übertrieben. Die Frage allerdings ist, sowohl für Kirchen als auch für Moscheen, ob überall da, wo Gotteshäuser gebaut werden, tatsächlich welche benötigt werden oder ob irgendwie die bestehenden nicht ausreichen würden. Also da ist manchmal durchaus eine gewisse Symbolpolitik sicherlich damit verbunden. Mhm. Allerdings auch in ehemaligen Konfliktgebieten eine Symbolpolitik, die religiöse Spannungen abbauen soll. Also zum Beispiel hat auf den Molukken oder hat in Zentral-Sulawesi, wo es ja vor 10 Jahren zu fast bürgerkriegsähnlichen Auseinandersetzungen zwischen Christen und Muslimen gekommen ist, die Regierung eben sehr viel Wert darauf gelegt, Moscheen und Kirchen wieder aufzubauen, selbst an Orten, wo die entsprechende Religionsgemeinschaft eigentlich gar nicht mehr vorhanden ist, weil sie durch die Kriegswirren vertrieben oder ermordet worden ist. Ne?
Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, dass Sie sich wünschen würden, dass die Regierung und auch von muslimischer Seite die radikalen Kräfte deutlicher an ihre Grenzen geschickt werden könnten. Was sind denn Maßnahmen, mit denen tatsächlich eine mögliche weitere Entwicklung hin zu einer Arabisierung des Islam in Indonesien, wie könnten diese Entwicklung gestoppt werden?
Das ist natürlich auch relativ schwierig für uns zu diskutieren, die wir keine Muslime sind, weil sich da auch relativ schnell die Türen für eine offene Diskussion der Religionsauslegung der Exegese schließen. Wenn man sagt, irgendwie man ist kein Muslim, dann heißt das natürlich sofort irgendwie, dann kannst du da auch nicht mitreden. Mhm. Aber ich sag mal, was die Regierung natürlich auf jeden Fall tun könnte, ist sich allermindestens an Recht und Gesetz und ihre eigene Verfassung zu halten und auch einfach allen Einwohnern des Landes klarzumachen, dass das nicht diskutierbare Dinge sind. Und wenn wir zum Beispiel auf den Fall einer Kirche in Bogor, das ist eine größere Stadt im Süden der Hauptstadt Jakarta, gucken, da gibt es die sogenannte Jasminkirche.
Von der haben wir schon gehört heute in der Sendung.
Von der haben wir schon gehört. Das ist ein Fall, der ging durch drei Gerichtsinstanzen, bis letztlich vor den Supreme Court, das oberste Gericht, gemacht hat, diese Kirche, die da gebaut worden ist, hat alle Baumaßnahmen, alle Bauauflagen, Genehmigungen und so weiter und so fort erfüllt. Diese Kirche muss aufgemacht werden. Es gibt keinen Grund dazu, die nach wie vor zu versperren und die Leute dazu aufzufordern, irgendwo anders ihre Gottesdienste abhalten zu lassen. Nichtsdestotrotz versperrt sich einfach der Bürgermeister dieser Stadt Bogor dagegen, dieses Gerichtsurteil zu vollziehen. Und das ist natürlich dann schon die Frage, wie weit ist eine Regierung dazu bereit, solche Missachtung des Gesetzes durch Amtsträger, durch hohe Amtsträger zu dulden. Das ist das Signal an alle anderen in ganz Indonesien, wenn du genügend Macht hast, kannst du tun und lassen, was du willst.
Klarere Positionierung der Regierung zur Religionsfreiheit, das wünscht sich Alexander Flohr von der Organisation Watch Indonesia. Mit ihm habe ich über die Arabisierung des Islam in der indonesischen Gesellschaft und die Folgen zum Beispiel für Christen gesprochen. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Informationen. Sie hören Domradio weltweit. Es war der zweite Weihnachtsfeiertag 2004, als eine der schlimmsten Katastrophen der Menschheitsgeschichte den Indischen Ozean erschütterte. Eine Riesenwelle brach über den nordöstlichen Teil herein und forderte in Indonesien, Sri Lanka, Thailand und Indien rund 250.000 Menschenleben. Anschließend waren viele helfende Hände aus aller Welt vor Ort, um die Leichen zu bergen und ganze Stadtteile und die Wirtschaft wieder aufzubauen. Christoph Uhle arbeitet für die katholische Hilfsorganisation Miseria und ist gerade erst wieder zurückgekehrt aus Indonesien. Willkommen nochmal in dieser Sendung. Hallo Herr Uhle.
Ja, guten Tag nochmal.
Auch heute noch bebt die Erde immer wieder in der Region und versetzt die Bevölkerung dort in Angst und Schrecken. Wie ist die Sicht der Menschen heute auf dieses Unglück von vor über 7 Jahren? Was ist Ihre Erfahrung?
Ich glaube, die Interpretation der Katastrophe ist weitestgehend gleich geblieben. Große Teile der Bevölkerung interpretieren die Katastrophe als ein religiöses Zeichen, weil wir mangelhaft unsere Religion ausüben. Hauptsächlich natürlich eben die Muslime in Aceh oben. War die Katastrophe ein Warnschuss, dass wir doch ein gottergebeneres Leben führen sollten? Ich glaube, diese Interpretation ist auch bis heute so geblieben. Verändert hat sich trotzdem sehr, sehr viel mit Sicherheit. Wir hatten gerade eben erst vor 14 Tagen ein schweres Beben mit Tsunami-Warnung und die Evakuierung verschiedener Städte entlang der Westküste hat doch einen recht guten Eindruck gemacht. Also man hat aus der Katastrophe und den Folgen gelernt.
Miserio hat als eine der vielen Organisationen beim Wiederaufbau in Aceh geholfen. Was genau wurde erreicht?
Miserio hat mit den lokalen Partnern vor Ort beim Wiederaufbau geholfen, völlig richtig. Man hat mehrere tausend Häuser aufgebaut. Man hat beim Wiederaufbau darauf geachtet, dass die Bevölkerung zu großen Teilen wieder mit einbezogen wird, selbstbestimmt über die Häuser mitentscheidet und wieder aufbaut. Ich habe damals mit Bewohnern dieser neu erbauten, neu errichteten Häusern gesprochen und habe im Vergleich zu anderen Hilfsorganisationen oder Empfängern den Eindruck gehabt, dass die Leute recht zufrieden waren mit der Art und Weise, wie die Miseria-Partner den Wiederaufbau implementiert haben.
Oft steht ja die internationale Hilfe nach Naturkatastrophen wie zum Beispiel auf Haiti massiv in der Kritik. Dagegen gilt jetzt der Wiederaufbau in Banda Aceh als Erfolgsgeschichte, wenn man das denn in diesem Zusammenhang so sagen darf. Was ist also gut gelaufen insgesamt dort und lässt sich daraus vielleicht auch was für die Zukunft lernen?
Man kann mit Sicherheit sagen, dass es positive Aspekte gibt, aber man hat, glaube ich, auch viel Lehrgeld bezahlt. Man muss zugutehalten, dass die Katastrophe in Aceh ein Ausmaß hatte, das bis dahin noch unbekannt. Und ich glaube, fast alle, sowohl die indonesische Regierung als auch die Hilfsorganisationen, waren von diesem Ausmaß überfordert. Nicht nur allein das Ausmaß der Katastrophe, sondern die Grundvoraussetzungen beim Wiederaufbau in Aceh waren ausgesprochen ungünstig dahingehend, dass Aceh zu dem Zeitpunkt der Katastrophe Kriegsgebiet war, das seit über 30 Jahren Bürgerkrieg war, der sowohl schlechte infrastrukturelle Voraussetzungen hinterlassen hat, als auch eine kriegssozialisierte Bevölkerung sehr, sehr passiv, ängstlich dem Wiederaufbau entgegensah. Ich glaube, was gelernt wurde, dass Organisationen verstanden haben, dass zu viel Geld auch schadet, dass Organisationen wie der Schuster auch besser bei seinen Leisten bleiben sollte, dass Organisationen, die sich dato auf Kinderrechte spezialisiert haben, nicht unbedingt auch Häuser aufbauen sollten, etc. Ich glaube, es ging einiges schief in Aceh beim Wiederaufbau. Nichtsdestotrotz, angesichts der Katastrophe und angesichts der schlechten Voraussetzungen, ist gute Arbeit geleistet worden.
Sagt Christoph Uhle von der Organisation Miseria. Mit ihm habe ich über die Situation in Indonesien nach dem verheerenden Tsunami von Weihnachten 2004 gesprochen. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Information, Herr Uhle. In Köln ist Bestechung und Bestechlichkeit kein Fremdwort, das weiß man. Hier wird es aber gerne als Kölscher Klüngel etwas verniedlicht. Das Extrageld nehmen, das Schmiergeld nehmen auf Verwaltungs- und Politikebene ist auch in Indonesien. Und dort schauen wir heute hin, fester Bestandteil der Gesellschaft. Über das Ausmaß und die Folgen spreche ich mit Simon Köhnen. Er hat darüber ein Buch geschrieben mit dem Titel Korrupsi, Korruption in Indonesien. Einen schönen guten Tag, Herr Köhnen.
Guten Tag, Frau Gebert.
Wo ist Ihnen denn dieses systematische Abkassieren in Ihrer Zeit in Indonesien viel und oft begegnet?
Ja, Frau Gebert, Korruption zieht sich wie ein roter Faden durch die indonesische Gesellschaft und man findet eben überall Fälle von Korruption. Es werden Projekte schlecht und mit minderwertigen Materialien durchgeführt, weil eben zu viel Geld in Bestechungen und Provisionszahlungen fließt. Entsprechend gibt es viele Korruptionsfälle. Ein konkretes Beispiel, dort wurde in Kalimantan für ein Krankenhaus medizinische Geräte benötigt. Die Ausschreibung wurde dann jedoch zugunsten eines Unternehmens entschieden, dessen Preise 200.000 Euro über dem Marktwert lagen. Diese Differenz ist dann von dem übrigens deutschen Unternehmen als sogenannte Kickback-Zahlung an die indonesischen Entscheidungsträger zurückgeflossen. Auf diese Art und Weise landet Geld, welches für das Gesundheitswesen bestimmt ist, in den Taschen einiger korrupter Beamter. Auswirkungen von solchen Fällen sind dann, dass Baukosten explosionsartig ansteigen und medizinische Versorgung für arme Bevölkerungsgruppen unerschwinglich bleibt.
Bleiben wir mal auf dieser Ebene des Gesundheitssektors. Es gibt auch Meldungen darüber, dass die Krankenschwester, der Arzt durchaus mal mit Extrageld sich bestimmte Behandlungen bezahlen lassen. Die Gründe für diese Art der Korruption ist doch ganz oft, dass die Menschen einfach von dem, was sie als Gehalt bekommen, gar nicht leben können.
Richtig. Also die Ursachen für die Korruption in Indonesien, wie auch anderswo, sind sehr vielfältig und sind oft in einer Mischung aus politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Gründen zu finden. Also wenn etwa ein indonesischer Polizist das Benzingeld für sein Polizeimotorrad selbst an einer Straßenkreuzung erwirtschaften muss, hat er wenig Wahlmöglichkeiten. Das System und seine wirtschaftliche Situation lassen ihm dann keine Wahlmöglichkeit und er muss entsprechend an einer Straßenkreuzung Korruptionseinnahmen generieren.
Wenn wir aber auf die nächsthöhere Ebene gehen, Sie sagen, es hat einmal wirtschaftliche Folgen, das ist in diesem vielleicht Fall so, ja. Dann gibt es die nächste Ebene, das ist die politische, wo auch sich Korruption quer durchzieht durch das politische System.
Das ist richtig. Also wenn man die jüngere Geschichte Indonesiens betrachtet, ist die Zeit unter dem Diktator Suharto für das Ausmaß der heutigen Korruption relevant. Unter Suharto, der bis 98 regiert hat, gab es ein Schattensystem, welches parallel zu den legalen Strukturen existierte und sehr effektiv funktionierte. Das System generierte Korruptionszahlungen, bei denen immer ein Teil des Geldes nach oben abgeliefert werden musste und so bei Suharto ankam. Ein Teil durften die verschiedenen Hierarchieebenen unten behalten, aber wer wie viel kassieren durfte und wer wie viel abliefern musste, war sehr streng reglementiert. Und so wurde eben die indonesische Gesellschaft wirklich von oben nach unten durchkorrumpiert und das prägt bis heute. Als dann aber nach dem Sturz Suhartos und der dann anschließenden Demokratisierung diese strengen Regeln für dieses Schattensystem wegfielen, hat das dann dazu geführt, dass jede Behörde, jedes Ministerium die eigene Chance gewittert haben und auf eigene Rechnung Gelder eingesammelt haben. Also diese strengen Regeln wegfielen, haben sich regelrechte Profitcenter herausgebildet und die Folge war und ist, dass die in der Gesellschaft und in den Institutionen, in der Politik verankerte Korruption zunächst noch wildere Formen angenommen hat.
Jetzt ist das fast 10, 15 Jahre her, dieser Demokratisierungsprozess in Indonesien. Und die Regierung versucht ja durchaus mit bestimmten Maßnahmen gegen anzuarbeiten. Greifen diese Maßnahmen einfach nicht?
Diese Maßnahmen greifen durchaus. Und es gibt auch aus der Zivilgesellschaft heraus eine sehr positive Gegenentwicklung. Also Korruption wird mittlerweile überall thematisiert. Jeden Tag werden Korruptionsfälle in den Medien behandelt. Künstler und Intellektuelle setzen sich gegen die Korruption ein. Und auch in der Politik hat man viel getan. Der amtierende Präsident Susilo Bambang Yudhoyono hat die Korruptionsbekämpfung zu einem wichtigen Politikziel gemacht. Und bereits im Jahr 2002 wurde die Comissi Pemperanta San Corruzi, das ist eine Antikorruptionsbehörde, zur Bekämpfung der Korruption ins Leben gerufen, übrigens mit Unterstützung deutscher Entwicklungszusammenarbeit. Und diese Antikorruptionsbehörde macht landesweite Informationskampagnen, koordiniert die Arbeit der Behörden, die mit der Korruptionsbekämpfung befasst sind, führt aber auch selbst Ermittlungen und strafrechtliche Verfolgungen durch. Und jeder Bürger kann sich anonym bei der KPK melden und Korruptionsverbrechen anzeigen. Es sind auch schon hochrangige Politiker, Minister und Gouverneure mit teilweise langen Haftstrafen ins Gefängnis gewandert. Also es passiert viel, es ist viel passiert, aber die Gesellschaft ist eben nach wie vor von der Korruption geprägt. Und wenn ein Mensch schon als Schüler lernt, dass er seinen Lehrer bestechen muss, um eine gute Note zu bekommen, hat das Folgen für eine Gesellschaft. Korruption beginnt dann etwas Selbstverständliches zu werden und wird Teil der Kultur. Mhm. Das ist wandelbar, aber es bedarf eben großer Anstrengungen, um die Korruption wieder aus einer Gesellschaft zu verbannen.
Mhm. Sie haben jetzt gerade schon gesagt, dass auch mit Hilfe deutscher Gelder, mit Hilfe deutscher Entwicklungszusammenarbeit diese Antikorruptionsbehörde ihre Arbeit aufnehmen konnte. Es gibt ja ausländische Investoren durchaus auch aus Deutschland und diese besagten Institutionen für die Entwicklungszusammenarbeit in Indonesien, haben die denn eine Chance, wenn sie dort investieren wollen, wenn sie dort agieren wollen, dieser Korruption auszuweichen, oder müssen sie sich quasi diesem System auch etwas anpassen, um überhaupt agieren zu können?
Also zunächst einmal muss, wer in Indonesien lebt oder in Indonesien Geschäfte machen will, muss sich mit dem Problem der Korruption intensiv befassen und auseinandersetzen und eine Haltung dazu entwickeln. Und es gibt mittlerweile ein hohes Bewusstsein, was Korruption angeht. Und man hat eben auch die Möglichkeit, dann auf solche Fälle und auf Ansinnen, die an einen herangetragen werden, zu reagieren. Aber man muss sich natürlich auch in dem kulturellen Umfeld vorsichtig bewegen und kann vielleicht auch andere Formen der Kontaktpflege nutzen, die eben dann nicht mit Korruptionszahlungen in Verbindung gebracht werden. Aber egal, wer nach Indonesien geht, muss sich mit dem Thema befassen.
Vielen Dank, Simon Köhn, über die Korruption und die Folgen dort für Indonesien. Und wer jetzt ein bisschen mehr wissen möchte und weitere Informationen zum Thema sucht, Simon Köhn hat ein Buch darüber geschrieben, ich habe es bereits gesagt, mit dem Titel Korrupsi, Korruption in Indonesien. Erschienen ist es im Kellner Verlag, und Hinweise darauf finden Sie bei uns auf der Homepage unter domradio.de. Herr Köhn, vielen Dank für die Informationen.
Vielen Dank, Frau Gebert.
Domradio weltweit. Wir haben es gerade schon im Gespräch über die Korruption im Land gehört. Indonesiens Gesundheitssystem ist nicht das Beste. Gerade viele Arme können sich eine ärztliche Behandlung oft nicht leisten. Darum haben viele Wundeheiler und Schamanen Hochkonjunktur. Und man sucht nach alternativen Heilmethoden, weil in Jakarta irgendwo die elektrische Versorgung undicht ist, fließt durch die Schienen des öffentlichen Nahverkehrs ein ganz schwacher elektrischer Strom. Und gerade in den Abendstunden legen sich zig mittellose Indonesier auf die Schienen und machen eine Art selbstverordnete Elektrotherapie, denn der Strom soll gegen Rheuma, Arthritis und andere Gelenkprobleme helfen. Thomas Latschan hat sich das für uns einmal genauer angeschaut.
Pak Harun wartet auf den Zug. Nicht etwa um einzusteigen, nein, immer wenn der Nahverkehrszug aus Bogor in Jakartas Armenviertel Ravabuaya vorbeikommt, dann muss Pak Harun ihm ausweichen. Denn solange kein Zug vorbeifährt, liegt der 56-Jährige auf den Schienen und lässt sich kurieren per Elektrotherapie.
Hier fließt 24 Stunden am Tag Strom durch die Schienen,
sagt Pak Harun. Und tatsächlich, berührt man beide Gleisstränge gleichzeitig, dann spürt man ein leichtes Kribbeln. Seit Jakartas Nahverkehrszüge vor gut 4 Jahren von Diesel auf Elektrolok umgestellt haben, sorgt vermutlich ein Leck in der Stromversorgung dafür, dass auf gut 5 Kilometer Strecke schwacher elektrischer Strom auch durch die Gleise fließt. Für Pak Harun und viele andere Bewohner von Ravabuaya ist das ein Segen.
Mir ging es schlecht. Ich hatte Arthritis
Und dann machte ich die Eisenbahntherapie und schon ging es mir besser. Ich habe meiner ganzen Familie Bescheid gesagt, dass sie es auch mal probieren sollen. Ich hatte bis vor kurzem schwere Schmerzen in meinen Armen. Ich konnte nichts heben. Aber seit ich mich regelmäßig auf die Schienen lege, kann ich wieder alles tragen.
So wie Pak Harun kommen jeden Abend Dutzende Anwohner von Ravaboya hierher, um sich auf die Schienen zu legen. Egal ob Rheuma oder Gicht, ob Herzinfarkt oder Schlaganfall, die ungewöhnliche Elektrotherapie soll gegen alles helfen, sind die Armen hier überzeugt. Und sie ist auch noch deutlich günstiger als der Gang zum Arzt. Den kann sich hier nämlich kaum jemand leisten.
In der Tat müssen die Leute in Indonesien 3/4 aller medizinischen Leistungen aus der eigenen Tasche bezahlen,
sagt Francesca Madianingsih, die für das Mercy Corps arbeitet, eine internationale Hilfsorganisation, die sich für eine kostenlose Gesundheitsversorgung für Arme einsetzt. Dabei hat Indonesien in den letzten Jahren viel getan, sagt sie, gerade auch um den Armen zu helfen. Jeder Bürger, der eine Geburtsurkunde und einen Wohnsitz vorweisen kann, erhält eine Gesundheitskarte für Arme und damit Zugang zu einer kostenlosen medizinischen Grundversorgung. Aber genau das ist eben auch das Problem, sagt die junge Ärztin.
Die Erfassung der Bevölkerung ist in Indonesien noch nicht wirklich ideal. Nicht jeder hat einen Personalausweis. Viele Kinder haben noch nicht mal eine Geburtsurkunde. Und wenn man die nicht hat, dann macht das die weitere Registrierung ziemlich schwierig.
Vor allem in der Hauptstadt verlieren die Behörden immer mehr den Überblick. 18 Millionen Menschen leben mittlerweile im Großraum Jakarta. Viele Indonesier kommen vom Land in die Stadt auf der Suche nach Arbeit und einem besseren Leben. Die armen Siedlungen wachsen rasant. Jede freie Fläche wird für neue Wohnviertel genutzt.
Viele Menschen, die in diesen Gebieten wohnen, haben gar keinen Zugang zu den nötigen Informationen. Sie kommen einzig und allein nach Jakarta, um Arbeit zu finden und haben kaum Kontakt zu ihren Nachbarn. Also kriegen sie von der kostenlosen Gesundheitsversorgung gar nichts mit. Das ist auch ein großes Problem,
sagt Francesca Madianingsih. Auch Pak Harun hat davon noch nichts gehört. Im Gegenteil, sagt er, im Gesundheitswesen herrsche vor allem Korruption vor und die mache auch vor den Ärmsten nicht Halt.
Ich habe mal bei einem Heilpraktiker nachgefragt, ob er mir helfen könne. Er wollte pro Behandlung 75.000 Rupiah haben und ich hätte alle 2 Tage kommen müssen. Und ein Freund von mir war beim Arzt, der wäre sogar noch teurer gewesen.
Dabei, so Francesca Madianingsih, habe Indonesiens Regierung schon längst Richtlinien zur Korruptionsbekämpfung und zur Anhebung der medizinischen Standards erarbeitet. Jedoch hapere es bis jetzt an der Umsetzung.
Zunächst einmal gibt es keine Kontrolle und dort, wo es eine gibt, gibt es keine Sanktionen. Wir vom Mercy Corps versuchen schon seit 10, 15 Jahren, die Qualität im Gesundheitswesen zu verbessern, das Niveau des Personals anzuheben und einen Verhaltenskodex zu etablieren. Aber bis zum Idealzustand ist es noch ein weiter Weg.
Pak Harun zumindest zeigt seine tiefe Abneigung gegen Ärzte aller Art ziemlich offen. Er schwört auch weiter auf seine Eisenbahntherapie, auch wenn diese mittlerweile von der Stadtverwaltung in Jakarta verboten wurde. Für den alten Mann ist das reine Schikane.
Es hat nie auch nur den geringsten Unfall wegen uns gegeben. Wir hören doch den Zug schon von weitem kommen. Und trotzdem haben sie uns vor ein paar Monaten verboten, uns auf die Gleise zu legen. Aber wir haben kein Geld für eine teure Behandlung. Also kommen wir auch weiter abends heimlich hierher.
Eine Therapie der etwas anderen Art. Thomas Latschan über Indonesier, die sich heimlich auf die Eisenbahnschienen legen, um so etwas von dem dort fließenden Strom als Mittel gegen ihr Rheuma abzubekommen. Eine Folge des teuren und korrumpierten Gesundheitssystems in Indonesien. Jakarta, so heißt die Hauptstadt Indonesiens. Eine Millionenmetropole, die Touristen mit ihren glitzernden Shoppingmeilen anlockt. Eine Stadt aber auch, in der die Armut extrem hoch ist. Etwa 1/4 der Bevölkerung Jakartas lebt in bettelarmen Slums. Schätzungen zufolge sind darunter mehr als 1,5 Millionen Kinder. Ein österreichisches Hilfsprojekt will einem Teil dieser Mädchen und Jungen eine Chance geben, aus dem Elend herauszukommen. Und das geht durch Bildung. Thomas Latschan hat das Hilfsprojekt im Elendsviertel von Jakarta besucht.
Es ist Unterrichtsstunde im Community House von Manggarai, einem Slum mitten im Zentrum Jakartas. Rund 30 Kinder zwischen 4 und 7 Jahren sitzen hier dicht gedrängt auf dem Fußboden im Kreis und lernen. Mit viel Musik, Gruppenarbeiten und Frage-Antwort-Spielen werden sie auf die Schule vorbereitet. Keine Selbstverständlichkeit, denn ohne das Community House der ISCO, der Indonesian Street Children Foundation, würden diese Kinder es höchstwahrscheinlich überhaupt nicht auf eine staatliche Schule schaffen.
Hier bei uns lernen die Kinder das Gleiche, was sie dann später auch in der Schule lernen. Naturwissenschaften, Mathematik, Indonesisch, Englisch, aber auch Kunst.
Erzählt Ledi, die ehrenamtlich als Tutorin bei ISCO arbeitet. Grundsätzlich herrscht in Indonesien zwar Schulpflicht, dies aber oft nur auf dem Papier. Denn die Kinder, die im Slum aufwachsen, besitzen keine Geburtsurkunden und sind nirgendwo registriert. Das Community House der ISCO ist zwar auch nur ein etwas windschiefes, zweistöckiges Holzhaus. Im Vergleich zu den Wohnungen der Slum-Kinder ist es aber schon beinahe luxuriös ausgestattet.
Die Häuser besitzen nur einen Raum und in dem leben 5 bis 7 Personen. Die Lebensumstände sind furchtbar schlecht, denn kaum jemand besitzt hier genug zum Leben. Die meisten Slum-Bewohner schlagen sich als Müllsammler durch und versuchen so über die Runden zu kommen.
Und da müssen oft auch die Kinder schon von klein auf mit anpacken. Allein auf der Hauptinsel Java sollen bis zu 5 Millionen Kinder in Slums aufwachsen. Das Schicksal dieser Kinder liegt Josef Fuchs besonders am Herzen. Der österreichische Geschäftsmann lebt schon seit über 30 Jahren in Indonesien und ist auch schon seit langer Zeit in der deutschen katholischen Gemeinde in Jakarta aktiv. Vor 13 Jahren hat er gemeinsam mit einem französischen Partner ISCO gegründet, um zumindest einigen der vernachlässigten Slum-Kindern die Chance auf eine bessere Zukunft zu geben.
Wir haben ja angefangen mit 30 Kindern in der Schule. 1999 und jetzt haben wir 2.500.
Erzählt Fuchs nicht ohne Stolz. Mittlerweile ist seine Organisation in 29 verschiedenen Slums aktiv. Nicht nur in Jakarta, sondern auch in den Millionenstädten Surabaya und Medan. Den Kern der Aktivitäten bildet dabei das sogenannte Community House, der Treffpunkt für die Kinder im Slum.
Ein Community House sind mehrere Räume, wo also hier einfach das wir mieten. Und dann umfunktioniert wird in eine Art Schulsystem. Wir haben da von 8 Uhr bis um 12 Uhr ist Kindergarten. Bevor sie heimgehen, kriegen sie zweimal in der Woche also eine Vollnahrung, zweimal in der Woche Nutrition, was ein ganz wichtiger Punkt ist, weil sie eben krank sind wegen Zähne und so weiter. Und einmal in der Woche müssen sie von zu Hause mitnehmen, damit wir auch sehen, ob die Eltern kochen.
Dabei, sagt Fuchs, werden bewusst keine einzelnen, besonders begabten Kinder herausgepickt. Vielmehr soll einer möglichst großen Zahl von Kindern der Schulbesuch ermöglicht werden. Hierbei arbeitet ISCO mit ganz normalen staatlichen Schulen zusammen. Nach einiger Überredung haben diese sich bereit erklärt, eine weitere Klasse pro Jahrgang aufzumachen.
22% unserer Kinder sind in Top 10 in der Klasse. Und die gehen mit ganz normalen Kindern in die Schule, also nicht als eigene Klasse, sondern als eben altersbedingt in den verschiedenen Klassen in den staatlichen Schulen.
Dafür übernimmt die ISCO sämtliche Schulkosten, den Transport, die Uniform, die Lehrbücher. Außerdem stellt die Organisation Tutoren, die Nachhilfe bei den Hausaufgaben geben. Und auch nach dem Schulabschluss werden die Kinder nicht sich selbst überlassen, verspricht Fuchs.
Aufgrund von dem unglaublich guten Netzwerk, das vielleicht ich auch und auch mein Partner haben, garantieren wir sogar auch, dass diese Kinder, die bei uns aus der Schule rauskommen, nach der Highschool, auch eine Berufsausbildung kriegen.
Doch bis es soweit ist, werden die Kinder streng kontrolliert, damit sich auch ja kein Schlendrian einstellt. Jeden Tag, wenn der Unterricht vorbei ist, müssen sich die ISCO-Schüler erneut im Gemeinschaftshaus melden.
Warum zwingen wir die Kinder nach der Schule ins Community-House? Ganz klar. Damit wir wissen, ob sie in der Schule waren, damit wir wissen, ob sie gesund sind, damit wir auch wissen, dass sie wirklich ihre Aufgabe machen. Wir haben einen guten Bezug zum Lehrer, zu den Lehrern und zu den Müttern. Und da kann man natürlich eingreifen.
Die Kinder von Manggarai scheinen begriffen zu haben, welche Chance sich ihnen durch ISCO bietet. Begierig saugen sie alles auf, was Tutorin Ledi ihnen erzählt. Und auch die Lehrerin ist ziemlich zufrieden damit, wie ihre Schüler im Unterricht mitziehen.
Die meisten kommen gern hierher. Nur einige wenige sehen es eher als lästige Verpflichtung und sind eher faul. Man muss bedenken, dass viele Slumbewohner hier keine hohen Erwartungen an ihr Leben haben. Aber die meisten Kinder freuen sich darüber, gemeinsam hier spielen und für eine bessere Zukunft lernen zu können.
So hat auch Sylvie einmal angefangen. Die junge Indonesierin ist das erste Slumkind, das es mit Hilfe von ISKO sogar bis an die Uni geschafft hat. Sie studiert mittlerweile Pharmazie in Serpong.
Eine Erfolgsgeschichte aus einem Slum von Jakarta. Thomas Latschan hat das Schulprojekt mit dem Namen ISKO vorgestellt. Sie hören Domradio weltweit und wir schauen heute auf das Leben der Menschen in Indonesien. Ein Land, in dem die Armut nach wie vor groß ist und die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinanderklafft. Darum hilft auch die GIZ, also die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit vor Ort. Wir haben ein Projekt auf der Insel Sulawesi besucht. Dort sorgt Wasser für Strom. Mehr dazu gleich. Eines der größten Probleme Indonesiens ist die noch immer äußerst schlechte Infrastruktur. So sind Schätzungen zufolge noch immer fast 40% der über 200 Millionen Einwohner gerade auf den entlegeneren Inseln sowie im Dschungel ohne Strom. Die Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit will genau das ändern. In einem Projekt versorgt sie rund 70 entlegene Dörfer mit Elektrizität, indem sie Kleinwasserkraftwerke bauen lässt, in dörflicher Selbstverwaltung und zu 100% regenerativ. Der Fortschritt ist für die Dörfler durchaus spürbar, hat aber auch seine Schattenseiten, berichtet Thomas Latschan, der war zu Besuch im Dschungel von Sulawesi.
Es ist schon beinahe unnatürlich still in Tulak Talu, einem kleinen abgelegenen Dorf auf der indonesischen Insel Sulawesi. Nur ein kleiner Fluss plätschert träge vor sich hin und schlängelt sich durch den undurchdringlich scheinenden Dschungel. Die nächste Straße ist rund eine halbe Stunde entfernt, der nächste Ort knapp 3 Stunden. Und wenn es hier gegen 16 Uhr dunkel wird, dann hat man bis vor kurzem noch die Hand nicht mehr vor Augen sehen können. Doch vor 1,5 Jahren kam der Fortschritt nach Tulak Talu. Seitdem besitzen die 400 Einwohner eine eigene Kleinwasserkraftanlage, mit der sie Strom erzeugen können. Im Dorf wirkt es seither fast ein wenig skurril. Vor jeder der windschiefen Hütten des Dörfchens steht neuerdings ein Laternenmast mit einer Energiesparlampe. Dorfvorsteher Asrael Nur ist spürbar stolz auf die Anlage und auf die Veränderungen, die mit ihr einhergingen.
Seit wir die Anlage haben, fühlen wir uns viel fortschrittlicher. Wir haben jetzt elektrischen Strom, den wir zum Kochen nutzen können, und elektrisches Licht, mit dem wir abends länger schreinern oder tischlern können.
Und das zu 100% regenerativ. Vorbei sind die Zeiten, in denen ein altersschwacher Dieselgenerator das gesamte Dorf zu versorgen hatte. Zu verdanken hat das Dorf diese Veränderung der Deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit. Die GIZ betreibt in Indonesien in deutsch-holländischer Zusammenarbeit ein Modellprojekt, mit dem insgesamt 170.000 Menschen in abgelegenen Gebieten mit Strom versorgt werden sollen. Wie genau das im Falle der Kleinwasserkraftwerke funktioniert, erklärt GIZ-Mitarbeiter Steffen Vetter.
Das Wasser wird von einem Fluss abgezweigt, dann wird es kanalisiert zur sogenannten Vorbei, das ein Auflaufbecken, ein Auffangbecken ist. Und von dort aus geht dann das Wasser über den sogenannten Fallrohr zur Turbine. Und das Prinzip ist ganz einfach, das Wasser braucht eine gewisse Höhe, mit der es dann auf diese Turbine fällt. Und dadurch, durch diese Höhe plus der Geschwindigkeit des Wassers plus des Volumens, ergibt sich dann die Energie.
40 Kilowatt kann die Turbine in Tulak Talu erzeugen. Das reicht für die rund 400 Einwohner hier. Neben Tulak Talu besitzen rund 70 weitere Dörfer bereits solche Kleinwasserkraftanlagen, die in regelmäßigen Abständen von deutschen Entwicklungshelfern kontrolliert werden. Helfern wie Steffen Vetter. Gewissenhaft inspiziert Vetter die Anlage. Wenn es keine Probleme gibt, dann kommt er nur einmal im Jahr hierher. Denn letztendlich sind die Dorfbewohner selbst für ihre Anlage verantwortlich.
Der Beitrag der Dorfbewohner liegt darin, das Ganze zu bauen. Das heißt, den Kanal auszugraben, zu betonieren, das Powerhouse aufzustellen und die Handwerksarbeiten zu machen. Natürlich unter professioneller Aufsicht, zum einen von uns, zum anderen aber eben auch von seitens der indonesischen Verwaltung.
Darüber hinaus bestimmen die Dorfbewohner selbst, wofür sie ihren Strom verwenden. Für Steffen Vetter ist das besonders wichtig.
Das Leben verändert sich sehr, sehr stark. Es wird abends im Idealfall das Licht verwendet, damit die Kinder noch länger lernen können. damit man eventuell noch dem ein oder anderen einkommensgenerierende Maßnahme nachkommt, sei es Weben, sei es die Verarbeitung von Produkten, aber eben auch, dass das Familienleben ganz anders aussieht.
Und tatsächlich hat sich gerade das Zusammenleben durch den Strom drastisch verändert. Denn vor den Häusern des Dorfes stehen neuerdings nicht nur Laternenmasten. Dorfvorsteher Asrael Nur und viele andere Bewohner haben sich auch ganz schnell eine Satellitenschüssel zugelegt.
Im Moment nutzen wir den Strom vor allem für Licht, Fernsehen, Radio und einen DVD-Player. Es gibt auch Familien, die sich einen Reiskocher angeschafft haben. Aber die Dorfgemeinschaft hatte das eigentlich verboten. Da müssen wir noch mal darüber verhandeln.
Reiskocher und auch Kühlschränke verbrauchen einfach zu viel Strom. Dafür hocken Asraels Frau und seine 5 Kinder mittlerweile stundenlang vor dem Fernseher. Für Steffen Vetter ist das ein eher unbeabsichtigter Nebeneffekt. Aber wirklich schlimm findet der GIZ-Mitarbeiter diese Entwicklung auch nicht.
Es können Radios genutzt werden, in seltenen Fällen auch Fernseher. Und dadurch haben auch die Menschen einen ganz anderen Zugang zur Welt. Und auch, eben auch zu ihrer Regierung, wenn man es so möchte. Wir sind einfach in Dörfern, die sehr weit, sehr abgeschieden sind. Es sind teilweise 2 bis 3 Tagesreisen, um in diese Dörfer zu kommen. Und bisher hat sonst in diesem Dorf kein großer Austausch mit der Außenwelt stattgefunden.
Diesen Austausch zu fördern und dadurch auch die Lebensqualität der Bewohner zu verbessern, das ist das Ziel des Projekts Energizing Development, und zwar nicht nur in Indonesien. Innerhalb von 3 Jahren sollen weltweit 3 Millionen Menschen Zugang zu moderner Energie bekommen. Und die deutsche GIZ hat auf diesem Gebiet eine Vorreiterrolle übernommen.
Für dieses Energizing Development Projekt sind wir mit Kleinwasserkraft auch noch in Ländern wie Mosambik, Äthiopien, Nicaragua und Honduras aktiv. Und generell ist auch die GIZ außerhalb dieses Programms noch in anderen Ländern mit Kleinwasserkraft aktiv. Zum Beispiel Nepal, jetzt eben ganz stark Uganda und eben weitere afrikanische Länder.
Die GIZ zeigt, wie die Wasserkraft zur Energieerzeugung genutzt werden kann. Ein Beispiel war das von der indonesischen Insel Sulawesi. Thomas Latschan war für uns vor Ort. Übrigens finden Sie alle Informationen zu diesem und allen anderen Projekten, die wir in dieser Sendung vorgestellt haben, unter domradio.de. Dort gibt es die Seite weltweit und dort finden Sie dann alle hilfreichen Links. Und mit diesem Hinweis verabschiede ich mich für heute. Das war Domradio weltweit mit dem Blick nach Indonesien. Mein Name ist Stefanie Gebert und ich bedanke mich fürs Zuhören. Schönen Tag noch. Tschüss.